Liebe Geschwister, liebe Freunde, Friedemann hat schon in der Anmoderation erwähnt, was wir alle gut verdrängt haben, ist letzten Donnerstag wahr geworden. Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Ein absolut eklatanter Völkerrechtsbruch, der uns Europäer ganz schön wachrüttelt. Und ich musste die letzten 3 Tage während der Predigtvorbereitung immer wieder an die Menschen denken, die direkt betroffen sind von diesem Krieg. Und sehr bewegt haben mich bei all den Bildern, die uns erreichen. Und er hat richtig gesagt, Herr Friedemann, man muss sehr vorsichtig sein mit Bildern. Es findet auch sehr viel Kriegspropaganda statt durch Bilder. Aber dieses Video hat mich irgendwie berührt. Es sah auch sehr authentisch aus. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, es war dieser verzweifelte Ruf einer Lehrerin, die in diesem Videoaufruf eine Botschaft an uns Deutsche hatte: Bitte helft uns, lasst uns nicht allein in unserer Not. Man fühlt sich angesichts solch einer unbeschreiblichen Aggression und Tyrannei angesichts solcher Hilferufe total hilflos. Krieg bedeutet immer Tod, Trauer, Verletzte, Verluste, Verzweiflung, Lügen, Zerstörung, ein großes Leid. Die ältere Generation weiß genau, was Krieg ist. Und jetzt erlebt unsere Generation einen gefährlichen Krieg in Europa. Und es ging mir ähnlich wie Friedemann. Ich hab mich diese letzten Tage gefragt, wie kann das Wort Gottes, das wir jetzt heute in dieser Predigt betrachten wollen, in dieser historischen Situation, in dieser Zeit, in die wir gerade hier erleben, wie kann uns das Mut und Kraft zusprechen? Passt der Text überhaupt, der in unserer Predigtreihe zum Kolosserbrief gerade dran ist? Für unsere Gäste sei es gesagt, wir sind gerade dabei, an den Sonntagen im Gottesdienst fortlaufend durch den Kolosserbrief zu predigen. Und der Textabschnitt, den wir in dieser Botschaft betrachten wollen, ist eigentlich ein Loblied. Wie passt denn ein Loblied in diese Zeit, wenn uns vielleicht gerade zum Klagen zumute ist? Und je mehr ich diesen Text betrachtet habe, desto mehr wurde mir klar, natürlich passt das. Denn das gilt immer noch. Und es gilt zu jeder Zeit. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Wenn wir uns unseren Herrn, unseren Schöpfer, Erlöser, Versöhner, Jesus Christus vor Augen halten, auf ihn blicken, wenn wir schauen, wer er ist und wie er ist, dann müssen wir inmitten der dunkelsten und unsichersten Stunden nicht verzweifeln, sondern wir können in ihm feststehen und erbaut werden. Ich lade uns ein, jetzt eines der schönsten Loblieder des Neuen Testaments zu lesen, aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz haben. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles was im Himmel ist. Das, liebe Geschwister, ist ein neutestamentlicher Hymnus, der mit einer unglaublichen Wucht und Dichte uns vor Augen führt, wer Jesus wirklich ist. Jesus einzigartig, unvergleichlich. So habe ich diese Botschaft überschrieben. Und in kaum einem anderen Abschnitt des Neuen Testaments finden wir so viel christologische Lehre, verdichtet in nur 6 Versen. Ich habe es deshalb auch so betont gelesen, dass uns das mal bewusst wird. Und ich habe es ja schon angedeutet, die meisten Ausleger und Textforscher, Neutestamentler, sind sich einig, dass diese Verse Teil eines Loblieds sind, welches die Urgemeinde kannte, möglicherweise als Bekenntnislied in ihren Gottesdiensten sogar gesungen hat. Manche meinen, Paulus selbst könnte sogar der Verfasser dieses Hymnus sein. Andere denken, ja, vielleicht hat es auch ein Mitarbeiter von ihm geschrieben, ist nicht so wichtig, denn dass dieses Lied den Weg durch Paulus ins Neue Testament gefunden hat, bezeugt, dass es von Gottes Geist direkt inspiriert ist. Und der Apostel ersetzt hier ganz geschickt dieses Lied ein, um die Kolossergeschwister zu lehren und zu ermahnen. Denn er wusste ja ganz genau von Epaphras, der ihn gerade besuchte, aus Kolossä, was eben die Probleme dieser jungen Gemeinde waren. Ihr erinnert euch noch an die vorausgehenden Predigten, was es für Probleme da gab. Da waren Leute in die Gemeinde eingedrungen oder hatten sich irgendwie beeinflussen lassen in der Gemeinde. Die lehrten, das Erlösungswerk Christi ist zwar ein guter Start, ein guter Anfang, aber das ist nicht genug, um einfach ein geistlicheres, höheres Niveau zu erreichen, um mehr Erkenntnis zu erlangen. Da bräuchte man auch noch ein paar Visionen und gewisse Rituale. Jesus ist gut, aber er ist nicht der einzige Mittler in der Reihe der vielen Geisteswesen, Engel, die es so gibt. Und man müsste viel mehr Aufmerksamkeit gerade den Engeln auch schenken, vielleicht sie auch anbeten. Und Paulus zitiert hier dieses Loblied, dass in einer besonderen Fülle und Konzentration das Wesen, die Einzigartigkeit, die Herrlichkeit, die Vorrangstellung von Jesus Christus uns vor Augen hält. Und es ist, als würde er sagen, ihr lieben Kolosser, ihr singt doch dieses Lied in euren Gottesdiensten. Was singt ihr denn da? Überlegt doch genau, was ihr da in dem Lied singt. Es kann euch helfen, weiterführen, damit ihr als Gemeinde auf dem richtigen Weg bleibt und nicht euch von Irrlehrern verführen lasst. Christus genügt. Es braucht keinen Zusatz. Erkennt doch wirklich, wer dieser Jesus ist. Schaut auf ihn, lasst euch nicht von den Irrlehrern verblenden. Wenn ihr das verinnerlicht, wer Christus wirklich ist, dann könnt ihr diese falschen Lehren durchschauen. Und dann merkt ihr, wir brauchen nicht Christus plus eine höhere Erkenntnis oder andere Elemente aus anderen Religionen oder Philosophien oder Christus plus eigene Werke, die uns dann irgendwie vor Gott angenehmer machen könnten, sodass wir ihn erst so richtig dann erkennen. Wenn ihr das erfasst, dass nur in Christus alles Sein und alles Heil ist, dann habt ihr wirklich echten Frieden. Lasst uns ein bisschen jetzt eintauchen in diese einzelnen Aussagen, die Paulus in dieser neutestamentlichen Anbetungshymne beleuchtet oder mit ihr beleuchtet. Was macht diesen Jesus einzigartig, unvergleichlich? Erstens, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Sollen wir das verstehen? Nun, sowohl das Alte Testament sowie das Neue Testament lehren, dass Gott unsichtbar ist. Gott ist Geist und deshalb unsichtbar. Und weil seit dem Sündenfall der Mensch getrennt von Gott lebt oder schon getrennt von Gott auf diese Welt kommt, kennt er Gott nicht. Und dann beginnt er irgendwann mal in seinem Leben, weil er eigentlich in seinem Innern einen Hunger nach Sinn und dem Ewigen empfindet, etwas zu suchen, was er anbeten kann. Er macht sich sein eigenes Gottesbild. Jeder Mensch hat so ein Gottesbild oder etwas, was er anbetet. Es können materielle Dinge sein, andere Menschen, aber immer auch sich selbst. Aber Gott hat die Suche des Menschen nach Wahrheit und nach Gott nicht unbeantwortet gelassen. In Christus, der zweiten Person der Gottheit, hat Gott sich sterblichen Augen sichtbar gemacht. Christus kam auf diese Erde in der Gestalt eines Menschen. Wir feiern das deshalb jedes Weihnachten. Und in Johannes 14, Vers 9, da finden wir einen sehr interessanten Dialog. Da kommt Philippus, einer der Jünger, zu Jesus und fragt: Herr, zeig uns den Vater, zeig uns Gott. Und da sagt Jesus da, er sagt: Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Mit anderen Worten, Christus ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild Gottes. Und das heißt auch, dass Vater und Sohn wesensgleich sind. Sie haben das gleiche Wesen. Wir merken also, Gott ist einer, Aber er ist nicht allein, wie das der Kirchenvater Tertullian mal sagte. Als Christen glauben wir an die Trinitätslehre. Wir glauben, dass Gott dreieinig ist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und Christus ist Gott. Und er war schon Gott, bevor er auf die Erde kam. Und er blieb Gott, als er als Mensch auf dieser Erde lebte. Und er ist jetzt in der unsichtbaren Welt Gottes, der Gott-Mensch, der über allem steht. Und Paulus ruft hier den Kolossern zu, aber auch uns mit diesem Lied. Jesus ist nicht nur einer von irgendwelchen Geisteswesen oder Engel oder einer von den vielen Propheten oder einer von den vielen vorbildlichen Lehrern. Nein, er ist Gott, der Fleisch und Blut annahm, Mensch wurde und dennoch Gott blieb. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das zu 100%. Beides. Können das dann mit unserer Logik nicht verstehen. Und das ist auch gut so, weil Gott ist Gott und wir müssen Gott nicht verstehen. Was wäre das für ein Gott, wenn wir mit unserer Logik erklären könnten? Er bleibt immer ein Geheimnis. Aber wir können diesen Gott erkennen. Erfahren heißt das. In Christus ist er uns sehr nahe gekommen. Und wenn du nach Sinn suchst in deinem Leben, nach Halt in diesen unsicheren Zeiten, dann kann ich dir sagen, nur in Jesus Christus, dem Ebenbild Gottes, kannst du genau das finden. Jesus ist einzigartig. Unvergleichlich. Und das kommt auch in dieser zweiten Aussage über ihn zum Ausdruck. Christus ist der Urheber, Erhalter und das Ziel aller Schöpfung. Er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung steht. So heißt es hier. Und vielleicht kommt der eine oder andere, wenn er das hier so liest, ein bisschen in Schleudern. Es könnte so eine gewisse Verunsicherung aufkommen. Und man fragt sich, was heißt das eigentlich Erstgeborener? Gab es eine Zeit, wo Christus nicht existierte? Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal ein Gespräch mit einem Zeugen Jehova vor eurer Tür? Oft wird man von den Wachtumleuten, wenn sie kommen und klingeln und man kommt ins Gespräch, mit dieser Stelle hier konfrontiert. Weil wenn man dann über die Gottheit Jesu mit ihnen spricht, dann wird genau diese Stelle zitiert. Und dann sagen sie, ja, Jesus ist nicht Gott, sondern das steht doch im Neuen Testament, er ist der Erstgeborene oder der Erstgeschaffene. Haben die Zeugen Jehovas recht? Natürlich nicht. Die Gottheit Jesu abzustreiten, widerspricht der ganzen Lehre des Wortes Gottes. Und deshalb sind die Zeugen Jehovas auch keine christliche Kirche. Dieser Begriff, der Erstgeborene, beschreibt, dass Christus den höchsten Rang über die ganze Schöpfung hat. Denn der Kontext, der Zusammenhang macht es doch ganz deutlich und das müsste man dann an der Tür oder wenn man da im Flur mit den Jehovazeugen spricht, auch ganz klar erklären und darauf hinweisen. Der Kontext macht es klar, das was dann folgt in diesem Vers, dass Christus alles geschaffen hat und somit nicht zur Schöpfung gehört, sondern außerhalb und über ihr steht. Christus ist nicht der Erste, der geschaffen wurde, denn er war schon seit Ewigkeiten existent mit dem Vater in einer ewigen, unvergleichlichen Beziehung. Er wurde nicht geschaffen wie wir Menschen oder die Welt. Nun, während dieser Begriff Ebenbild die Beziehung Jesu zu Gott, dem Vater, beschreibt, so beschreibt der Begriff Erstgeborene seine Beziehung oder die Stellung zur Schöpfung. Und es geht um diesen Gedanken. Er ist die Nummer eins. Er ist der Herr über die Schöpfung. Er hat Autorität über sie. Und außerdem, und das ist auch wichtig, dass wir uns das merken, ist genau diese Bezeichnung Erstgeborener auch ein messianischer Titel. Ein messianischer Titel, der seine Vorrangstellung bezeichnet. Das kann man im Alten Testament und auch besonders in dem Psalm 88 nachlesen und das auch gut begründen. Und dann besingt dieses Lied, dass alles nicht nur in ihm und durch ihn, sondern auch für ihn oder zu ihm hin geschaffen wurde. Auch eine sehr prägnante und auch einmalige Ausdrucksweise hier im Zusammenhang mit Jesus, dass alles für ihn geschaffen ist oder alles sein Ziel in ihm hat, wie die NGÜ das hier übersetzt. Und man kann es vielleicht auch so umschreiben, in diesem einen Satz: alles, was es gibt, ist ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Gott, der Vater, wollte seinem Sohn ein unglaubliches Geschenk machen und schuf mit ihm zusammen das Universum. Es ist für ihn geschaffen worden. Er ist also Ursprung und Ziel der Schöpfung. Alles für ihn, die ganze Schöpfung, die da ist, findet ihre Bestimmung darin, dass sie zu seiner Ehre und seinem Wohlgefallen und seinem Lob geschaffen wurde. Jede Blume, was wir hier sehen, jeder Grashalm, der so unbedeutend scheint, über den wir laufen, alle Berge von den Alpen bis zum Himalaya, die Meere und Ozeane mit allem, was drin ist, die Sterne, ja, das ganze Universum, natürlich bis hin zu den Menschen, bis hin zu dir und zu mir. Wir sind für ihn geschaffen. Und es ist sehr arrogant, wenn wir Menschen dann so selbstbewusst daherkommen und fühlen uns in unserer Existenz so selbstbewusst und selbstbestimmt und glauben, wir sind hier, um uns selbst zu verwirklichen in der kurzen Zeit, die wir hier zu leben haben. Es ist eine alte Lüge des Teufels. Du wirst sein wie Gott. Diese Lüge hat den Tod gebracht. Wir sind nicht geschaffen, um uns selbst zu verherrlichen, sondern alles existiert und wurde geschaffen, um die überragende Größe und Herrlichkeit und Schönheit von Jesus Christus bekannt zu machen und zu widerspiegeln. Das ist unsere Bestimmung. Lass das mal einsinken. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Ich bin durch Jesus und für Jesus geschaffen. Machen wir das mal gemeinsam. Ich bin durch Jesus und für Jesus geschaffen. Mit anderen Worten, ich bin geschaffen, um für die Ehre Jesu, meines Schöpfers, zu leben und auch darin meine Erfüllung und meine höchste Freude zu finden. Und ich sage dir, du wirst nicht enttäuscht werden, wenn du deine Erfüllung in Jesus suchst und in Jesus findest. In Vers 17 haben wir dann noch gelesen, nicht nur sind alle Dinge durch ihn und für ihn geschaffen, sondern er ist derjenige, der diese Schöpfung auch erhält. Dieser Planet, er wäre schon längst untergegangen. Die Boshaftigkeit des Menschen hätte ihn schon längst zerstört, wenn Gott seine Hand nicht über diese Welt halten würde. Durch ihn werden auch alle Gesetzmäßigkeiten und lebensnotwendigen Parametern erhalten. Die Erdgeschwindigkeit, Rotation der Erde, Wasser, Luft, Sonne, Licht, Pflanzen, Photosynthese, alle diese Dinge, sie folgen genialen Gesetzmäßigkeiten. Und sie sind in einem perfekten Gleichgewicht. Und das ist so, weil Jesus diese Welt erhält. Jede Sekunde unseres Lebens brauchen wir diese erhaltende Kraft des Schöpfers. In Hebräer 1, Vers 3, da lesen wir, alle Dinge werden durch das Wort seiner Macht zusammengehalten. Was meint ihr, was geschehen würde, wenn der Allmächtige einen Augenblick seine erhaltende Hand aus dem Universum zurückziehen würde? Es würde sich in Chaos auflösen und der Vergessenheit verfallen. Und dann wird in diesem Hymnus noch ein Beispiel erwähnt. Christus ist Herr über das Sichtbare, aber auch über das Unsichtbare, über Könige und Herrscher und Mächte und Gewalten. Er ist der Schöpfer dieser Autoritäten. Die ganze unsichtbare Geister- und Dämonenwelt, diese Geister, von denen Menschen Angst haben. Vielleicht wir hier im Westen, wir sagen, ach, das gibt's alles nicht, das sind Märchen. Naja, das. Aber frag mal Ingeborg an oder andere Missionare, die mal in anderen Ländern gelebt haben. Welche Angst diese Menschen vor Geister haben, vor der Geisterwelt. Wir hier in unserem aufgeklärten Land, wir verdrängen das alles. Aber es gibt die unsichtbare, dämonische, dunkle Geisterwelt. Und in diesem Hymnus, in diesem Wort Gottes steht, auch diese Welt untersteht Christus, dem Schöpfer. Ich weiß nicht, vielleicht hatten manche Geschwister der Kolossergemeinde vor diesen Gewalten und Mächten Angst. Sie meinten, sie müssten sie irgendwie noch besänftigen. Paulus sagt, ihr müsst nicht Angst haben vor diesen Engelwesen. Diese Engelwesen, diese Geisterwesen, die es in der Tat gibt, auch sie sind durch und für Jesus geschaffen. Deshalb hab keine Angst vor ihnen. Wenn du an Jesus glaubst und ihn als deinen persönlichen Retter angenommen hast und weißt, dass er alle deine Sünden vergeben hat, und du durch ihn neues Leben in Gott bekommen hast, dann bist du gerettet und bereits geschützt von diesen dunklen Mächten in der unsichtbaren Welt. Jesus hat ihre Macht gebrochen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du frei im Namen Jesu. Du stehst unter seinem Schutz. Und das kannst du auch immer wieder ganz klar aussagen und proklamieren, wenn die Angst kommt. Ich stehe unter dem Schutz Jesu. In seinem Namen haben diese Mächte keine Autorität über mich. Und was ist mit den sichtbaren Mächten? Die sichtbaren Könige und Herrscher. Und wir denken hier eben gerade an die Politiker, an die Staatschefs. Und manchmal hat man den Eindruck, dass gerade solche sichtbaren Könige und Herrscher irgendwie von irgendeiner dunklen Macht besessen sind und ihr Werk der Zerstörung betreiben. Was ist mit ihnen? Auch sie sind letztlich Jesus untertan. Sie können nur so weit gehen in ihrer zerstörerischen Bosheit, soweit Jesus das zulässt. Und gerade in diesen dunklen Tagen müssen wir genau dieses Wort nochmal hier klar buchstabieren. Auch ein Aggressor wie Wladimir Putin, der jetzt die Ukraine bekriegt und Europa bedroht, der in eklatanter Weise das Völkerrecht bricht, das ist unglaublich. Im Jahr 2022, was da passiert? Auch er ist Jesus unterstellt. Auch er wird einmal seine Knie beugen müssen vor dem höchsten König, vor Jesus, dem Schöpfer des Universums, und für seine Taten Rechenschaft ablegen müssen. Und auch das hat Friedemann angedeutet. Wir wissen als Christen, dass auch dieses Kapitel der Geschichte, in dem wir uns gerade befinden, Teil des Planes Gottes ist. Teil dieses Planes, der genau das Ziel hat, dass Christus einmal in allem den ersten Platz einnimmt. Lass uns deshalb nicht in Angst verfallen, sondern immer wieder auch in diesen Tagen auf Jesus sehen. Er ist einzigartig, unvergleichlich. Auch in seiner Beziehung zur Gemeinde. Das sagt dieser Text. Denn er ist das Haupt der Gemeinde. Oder das Haupt seines Leibes. Und der Leib ist ja ein Bild für die universale Gemeinde, die Kirche Jesu. Ist so schön, wenn wir das Neue Testament lesen, da werden einige Bilder gebraucht, gerade auch von Paulus, um uns, um die Gemeinde zu beschreiben. Was sind das für Bilder? Werf mir ein paar Worte entgegen, ja? Braut, wir sind die Braut, er ist der Bräutigam. Ein anderes Bild für Christus und die Gemeinde. Ihr Bibelleser der EFG Fullingen. Genau das ist das genau, was Paulus hier jetzt sagt, dass dieses starke Bild, wir kommen noch auf das, aber noch ein paar andere Bilder. Weinstock, Reben. Wir sind die Herde. Genau. Und das Bild der Familie wird gebraucht. Und die Gemeinde ist der Bau Christi. Ja? Und hier eben Und hier eben dieses sehr starke Bild, er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir sind der Leib. Die Gemeinde ist der Leib, er ist das Haupt. Das Haupt, es spricht von Führung, von Leitung, von Kontrolle. Vom Kopf her wird alles im Körper, im Leib gesteuert. Ohne Haupt ist der Leib tot. Er ist also das Haupt und wir sind die Glieder, die durch Gottes Geist zusammenwirken. Und es gibt nur ein Haupt der Gemeinde. Das ist Christus und nicht Franziskus. Jesus Christus allein ist das Haupt der Kirche. Und alle Leiter der Kirche stehen immer unter seiner Autorität und müssen sich dieser Autorität unterordnen. Und wenn sie sich aber die Autorität nehmen und den Gläubigen zusätzliche Gebote und Satzungen auferlegen, so hatten es wahrscheinlich diese falschen Lehrer hier in Kolosse versucht, oder meinen, neben der Heiligen Schrift wären auch noch andere Kirchengebote genauso autoritativ, dann stehlen sie Jesus die Autorität. Nun, als das Haupt ist Christus, auch der Ursprung des geistlichen Lebens in der Gemeinde. Vers 18, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Oder mit anderen Worten, liebe Kolosser, ihr habt doch in Christus neues geistliches Leben bekommen. Ihr habt doch das erfahren, als ihr euch ihm anvertraut habt, wie er angefangen hat, euch von innen nach außen zu verändern. Das ist eure Erfahrung. Was sucht ihr jetzt noch anderswo? Ihr werdet weder bei den Engeln noch bei irgendwelchen selbsternannten Leitern mit einer höheren geistlichen Erkenntnis noch in irgendwelchen anderen Religionen neues Leben finden, sondern nur in Jesus Christus. Christus allein ist die Quelle allen geistlichen Lebens. Und dann preist dieser Hymnus Christus als den Sieger über den Tod, denn Christus ist auch der Erstgeborene aus den Toten. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist, um nie mehr zu sterben. Es hatte ja gerade auch durch ihn Auferstehungen gegeben. Jesus hat den Lazarus auferstehen lassen. Kurz vor der Stunde der Passion. Aber Lazarus musste wieder sterben. Christus, er ist auferstanden. Und er ist der Erste, der auferstanden ist, um nie mehr zu sterben. Und das kann der Paulus auch ganz klar bezeugen. Warum denn? Weil er dem Auferstandenen direkt begegnet ist. Wir kennen doch die Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus. Er ist unterwegs, um die Christen zu verfolgen. Wir haben das, glaube ich, in der ersten Predigt ein bisschen beleuchtet, seine Geschichte. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, bevollmächtigt, um die Christen, die Gemeinden dort zu verfolgen, sie zu zerstören. Und dann in diesem unglaublichen Licht begegnet ihm der Christus, der Auferstandene. Und als Augenzeuge konnte er das nie vergessen. Das war eine lebensverändernde Begegnung. Und immer wieder bezeugt das Paulus, dieser Jesus, der in Jerusalem gekreuzigt wurde, lebt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist besiegt. Der auferstandene Jesus, meine Lieben, ist einzigartig und die Garantie, dass alle, die zu ihm gehören, ebenfalls von den Toten auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Auch da ist Jesus uns voraus, gegangen. Er ist der Erste. Und das heißt für uns, auch unsere Zukunft liegt in Jesus. Wo sollten wir sonst hin? Er ist das Haupt der Gemeinde, der Erstgeborene aus den Toten. Und auch da, angesichts des Terrors und des Krieges, den wir auch seit 3 Tagen hier aus der Ferne mitbekommen, angesichts des Todes, es ist ja unglaublich, was da passiert. Soldaten sterben auf beiden Seiten, Zivilisten sterben, Menschen werden getötet, während wir hier in diesem Gottesdienst sitzen. Und ich denke, diese Zerstörung und diese, wir werden durch die Nachrichten, durch diese Bilder direkt konfrontiert. Du wirst konfrontiert mit dem Tod. Und da glaube ich, da muss man sich doch irgendwie fragen. Man muss sich fragen, man muss sich persönlich fragen, wie stehe ich dazu? Wenn so ein Krieg von jetzt auf gleich bei uns ausbrechen würde und dein Leben unmittelbar bedroht ist, wüsstest du, wohin du hingehst? Nach dem Tod. Dieses Loblied sagt uns heute, Jesus hat den Tod überwunden. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Wenn du mit Gott durch Jesus Christus versöhnt bist, dann wirst du auch mit Jesus auferstehen und du wirst mit ihm ewig in einer erneuerten Welt leben. In allem, wie es hier in Vers 18 heißt, wird er den ersten Platz einnehmen. In allem muss er den Vorrang haben, denn Christus ist der geliebte Sohn des Vaters, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Das ist das Nächste. In Christus, dem geliebten Sohn, ist die ganze göttliche Fülle. Übrigens, dieses Wort Fülle, das war damals ein Lieblingswort der falschen Lehrer. Deshalb kommt es auch so viel vor da im Kolosserbrief. Die sagten ja, Jesus ist gut, aber ja, bei uns kriegst du die ganze Fülle. Komm zu uns und erfahrt, was wir alles noch herausgefunden haben, zusätzlich zu Christus. Das ist die wahre, höhere Erkenntnis. Und Paulus schreibt, er schreibt später in Kolosser 2, wir werden diesen Vers noch betrachten, da betont er es auch nochmal eindeutig, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und auch der Apostel Johannes, er bestätigt diese Wahrheit, wenn er sagt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Was denn? Gnade um Gnade. Christus ist der geliebte Sohn des Vaters, in dem die ganze göttliche Fülle wohnt. Und deshalb lasst uns nie mehr woanders nach Fülle Gottes suchen. Und dann wird in diesem Loblied, wo es um die Einzigartigkeit und die Vorrangstellung unseres Herrn Jesus geht, auch noch erwähnt, dass Christus der ganze oder der große Versöhner ist. Vers 20. Durch ihn wird die Welt mit Gott versöhnt. Durch ihn wird alles versöhnt. Und ich glaube, damit ist keine Allversöhnung gemeint, sondern dass keine Versöhnung an ihm vorbeigeht. Alles wird auf ihn hin versöhnt. Und das hat mit zwei Aspekten zu tun. Einmal Versöhnung in dem Sinne, dass die Welt wieder in Ordnung gebracht und wiederhergestellt wird, so wie Gott es wollte. Die Natur, die Menschen, die geistlichen Mächte, sie werden alle im richtigen Verhältnis zu ihrem Schöpfung, zu ihrem Schöpfer stehen. Und zweitens, glaube ich, die Versöhnung, und da geht ja dieses Lied hier noch gezielter, fokussierter ein, die hier gemeint ist, ist die Überwindung der Feindschaft, die zwischen Gott und dem Menschen besteht. Durch die Sünde ist der Mensch von Gott entfremdet. Wir haben in unserem natürlichen Zustand keine Beziehung zu ihm. Wir sind eigentlich Gottes Feinde. Wegen unserer Schuld, unserer Sünde, mit der wir schon auf diese Welt geboren werden, mit dieser sündigen Natur, wegen der Zielverfehlung in unserem Leben, stehen wir alle unter diesem gerechten Urteil Gottes erstmals. Ewigen Tod, getrennt sein von Gott. Denn statt Gott, den Schöpfer und Erhalter, in seiner Herrlichkeit und Größe und Fülle zu lieben und wertzuschätzen, haben wir Menschen uns selbst zu Gott gemacht. Das ist unsere Sünde. Das macht uns zu Feinden Gottes. Aber in Christus beendet Gott diesen Krieg. Wo ist das geschehen? Es ist am Kreuz geschehen. Am Kreuz von Golgatha. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, können wir Frieden mit Gott bekommen. Er hat sich in Christus selbst hingegeben. In Christus, sein heiliges Blut, floss von dieser Dornenkrone und dem zerschlagenen Rücken und aus den Nägelwunden. Als Jesus an jenem ersten Karfreitag für uns starb, nahm er auf sich unsere Sünden. Er wurde unser Stellvertreter und Sünde unsere Schuld. Und das muss uns einfach klar sein. Gott, der Vater, hat damals seinen Sohn so behandelt, als hätte er mein und dein Leben gelebt. Aber da am Kreuz ist der Krieg zu Ende. Gott bietet uns umfassenden Frieden an. Das ist Versöhnung. Nicht wir konnten Frieden machen, sondern Gott selbst hat das durch Jesus Christus getan. Nicht durch Werke und Weihrauch oder sonst etwas, was wir Menschen Gott versuchen zu bringen, sondern er zahlte den Preis mit seinem eigenen Leben, indem er stellvertretend für uns am Kreuz den Tod auf sich nahm, als eine Sühnung für uns Menschen. Das, ihr Lieben, das ist das Herz des Evangeliums. Es gibt keinen anderen Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott, außer dem Weg der Versöhnung durch Jesus Christus. Wie stehst du zu diesem Jesus, dem großen Versöhner? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das mit der Versöhnung mit Gott, das habe ich nie so bewusst vollzogen, weil ich das auch nie so richtig erkannt habe, dass ich wirklich verloren bin ohne Jesus. Ich habe noch nie gebetet und gesagt, ja, Herr, vergib mir meine Schuld, ich bin ein Sünder, ich habe dich nicht wirklich geliebt, ich habe dich nicht geehrt, ich hatte keine Ehrfurcht vor dir, ich habe nur für mich selbst gelebt, vergib mir, Herr. wenn du Jesus noch nicht als den großen Versöhner in deinem Herzen erfahren hast, dann darf ich dich heute einladen, komm zum Kreuz. Komm zum Kreuz und schenk Jesus dein Leben. Im Glauben nimm diese Versöhnung an, die Gott uns in Jesus anbietet. Durch ihn werden wir mit Gott selbst versöhnt. Es ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Und uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, möchte ich fragen, können wir uns ehrlich, wirklich von ganzem Herzen immer wieder neu erfreuen an unserem einzigartigen, unvergleichlichen Herrn? Ich hoffe sehr, dass uns dieses Loblied erneut ins Staunen bringen durfte, darüber, wie herrlich und wie vollkommen ausreichend Jesus Christus für unser irdisches Leben, aber auch für unser geistliches Leben ist. Wir brauchen nicht mehr als Christus, um wirklich glücklich und zufrieden zu sein. Christus ist Gott. Er ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Er ist die höchste Autorität. In ihm ist die Fülle. Und er ist auch der Erlöser und der große Versöhner, das Haupt der Gemeinde. Und ich glaube, gerade auch in diesen sehr ungewissen Zeiten, die wir erleben, wir wissen nicht, was nächste Woche passieren wird. Glaube ich, kann diese Botschaft von der Herrlichkeit und Fülle und Größe und Einzigartigkeit der Vorrangstellung des Christus uns ermutigen, uns Kraft geben, und unseren Blick immer wieder auf ihn richten. Er, der Erste ist. Alles ist ihm unterworfen, auch diese Lebensumstände. Und alle Mächtigen und alle Gewalten und alle Könige und Despoten, sie werden einmal in ihre Knie beugen müssen vor unserem König Jesus. Und deshalb, egal was noch kommen wird, in Christus sind wir versöhnt, in ihm sind wir sicher. Und er wird uns ans Ziel bringen. Lasst uns ihm treu nachfolgen, egal was es uns kosten wird. Amen.